Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von SDS, der Stunde der Seelsorge. Ein herzliches Grüß Gott gilt natürlich dir, Pater Karl. Schön, dass du wieder dabei bist, auch bei dieser Sendung. Beginnen wir mal mit einem Blick auf Johannes den Täufer. Seine Eltern, die als gerecht vor Gott galten, waren ja Zacharias und Elisabeth. Elisabeth, eine Verwandte der Gottesmutter Maria. Als Maria dann ihre Verwandte Elisabeth besucht, hüpfte das Kind, also Johannes der Täufer, vor Freude in ihrem Leib. Johannes der Täufer lebt arm und asketisch, predigt Umkehr und er lädt auch zur Bußtaufe ein. Also unterm Strich Johannes der Täufer, der Wegbereiter für unseren Herrn Jesus Christus.
Genau, also es gibt im Alten Testament ja den Propheten Elia, dessen Wiederkunft die Ankunft des Messias vorausverkündigt. Und es gibt ja dann einige Stellen im Neuen Testament, wo Jesus explizit eben jetzt auf die Frage hin, wer denn dieser Johannes der Täufer sei, ihn mit Elia identifiziert. Tatsächlich also gibt es diese Vorbereitung jetzt eben auf Jesus durch eine Bußtaufe, die Johannes am Jordan predigt. Es ist eine Bußtaufe, das heißt, ich muss selbst bereit sein, aus eigener Kraft ja meine Sünden loszulassen und diesen Bund jetzt eben Gottes zu erneuern. Wir befinden uns ja in einer sehr religiös aufgeladenen Zeit. Seit 63 vor Christus ist das heutige, was wir Palästina nennen. Der Name kommt dann erst vom Kaiser Hadrian aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus. Also dieses Land ist von den Römern besetzt jetzt eben. Es gibt eine religiöse Intensivierung, teilweise auch mit politischen Motiven, nämlich die Römer loszuwerden. Die Pharisäer wollen durch Gesetzeserfüllung jetzt eben Gott gefallen. Die Sadduzäer haben sich arrangiert jetzt eben mit den Römern und betreiben den Tempelkult und schauen, dass da ja nichts passiert. Deshalb auch dann die Hinrichtung Jesu, besser einer stirbt für das Volk, als dass jetzt eben die Römer kommen und uns die heilige Stadt wegnehmen und so weiter. Also religiös sehr hoch aufgeladen. Und in dieser Zeit eben beginnt dann Johannes zu verkündigen. Ich habe jetzt schnell die Lukas-Stelle gefunden, Lukas 3, im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Also wir sind ja wieder in der Zeitgeschichte drinnen und dieser Johannes hat eine Bußtaufe. Bei der Buße geht es darum, du musst bereit sein, jetzt eben dich für das Reich Gottes durch Bekenntnis deiner Sünden oder durch einen Reinigungsritus vorzubereiten. Das, was Jesus dann bringen wird, ist nicht ein ich muss tun das, sondern ich werde beschenkt damit, dass Gott an mir jetzt eben die Sünden vergibt. Also ich werde durch die Vergebung, die Christus schenkt, werde ich beschenkt. Bei Johannes eine Vorbereitung, Buße zu tun und umzukehren.
Also Johannes der Täufer gehört ja noch ins Alte Testament und seine Predigt, seine Bußtaufe ist ja sozusagen das letzte Angebot Gottes vor dem Gericht. Jetzt eine Zuschrift. Guten Tag. Jesus sagt über Johannes dem Täufer, dass er auf Erden groß war, dass im Himmel aber der Geringste sein wird. Wie ist das gemeint, da er doch ein so großer Heiliger ist? Danke und Gott zum Gruß.
Eben weil er noch zu den alttestamentlichen Propheten gehört, die durch Erfüllung jetzt eben der Gebote Gottes das tun, eben um jetzt vor Gott gerecht zu sein. Die Gerechtigkeit, die Rechtfertigung, die wir dann durch Christus geschenkt bekommen, ist eine Mega-Hyper, nicht, schreibt Paulus, im Hyper-Reperissa, also schreibt er im Römerbrief im 5., da ist die Gnade übermächtig geworden. Also das heißt, wir werden übermächtig von Gott beschenkt, um jetzt eben vor Gott gerecht zu sein. Das heißt also, die eigenen Anstrengungen der alttestamentlichen Propheten werden Hyper-Reperissa sein, also die werden mega übertroffen, hyper übertroffen durch das, was Gott an uns tut. Und deshalb ist das selbstische Tun des Alten Testamentes dann übererfüllt eben durch das Erlöstwerden durch Jesus Christus. Das ist damit gemeint.
Zum Verhältnis von Altem Testament und Neuen Testament. Das Alte Testament bereitet das Neue Testament vor. Das Neue Testament erschließt sich aus dem Alten Testament heraus und erfüllt das Alte Testament.
Wunderbar hast du jetzt den heiligen Augustinus zitiert. Ja? Also das Alte Testament öffnet sich hin auf das Neue Testament. Das Neue Testament versteckt sich schon im Alten Testament. Das ist im Lateinischen ein sehr schönes Wortspiel. Novus in vetere latet, vetus in novum patet. Also das eine öffnet sich hin auf das, das Alte öffnet sich auf das Neue hin, bereitet vor und das Neue versteckt sich schon jetzt eben. Dort sind schon die Grundlagen dessen, was dann im Neuen Testament in Fülle geschenkt wird. Die Bereitschaft, Buße zu tun, wird durch die Erlösung, die Christus dann von sich aus, also der Bund, den er herstellt, ist ja ein einseitiger Bund. Ja, der neue und ewige Bund, beim letzten Abendmahl auch ausgedeutet in einem Sakrament, das uns schenkt, ist eine einseitige Handlung Gottes an uns. Ja. Er stirbt für uns, da wir Sünder sind. Also wir haben keine, unsere Gegenleistung ist nicht da. Die wird dann erst im Glauben, ja, daran, an diese Erlösung wird dir dann erst aktiviert. Aber Gott macht einmal jetzt eben alles. Ja. Immer wieder hast du den Propheten den Bund angeboten und so weiter und sie gelehrt, das Heil zu erwarten, heißt es im vierten Hochgebet. Aber was Jesus dann macht, ja, also das ist eine einseitige Bundesschließung in seinem Blut, in seinem Leib, das er für uns hingibt. Und eben jetzt, wir sind dann eingeladen, das anzunehmen. Aber Johannes der Täufer ist wichtig, weil eben auch wir, die wir nicht mehr uns selbst erlösen müssen, ja, durch Gesetzeserfüllung, nicht auch wir sind eingeladen, natürlich auf Gott zuzugehen und auf diesen Bund, der schon da ist, jetzt eben zu antworten, damit er eben nicht einseitig bleibt.
Noch heute wird er den Pilgern im Heiligen Land der Ort gezeigt, an dem Johannes taufte, an dem auch Jesus von Johannes getauft wurde. Als Johannes Jesus tauft, öffnet sich dann der Himmel, Markus 3,17, dieser ist mein geliebter Sohn, ist eine Stimme zu vernehmen, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Die Kirchenväter haben ja dieses Untertauchen und Auftauchen Jesu im Jordan immer gedeutet, auch im Blick auf Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Und nach dieser Taufe am Jordan, nachdem sie Jesus dieser Buschtaufe unterzogen hat, beginnt Jesus sein öffentliches Wirken.
Genau, also Jesus lebt im Verborgenen ja und geht dann eben bewusst an den Jordan. Der ist auch noch dazu die tiefste Stelle dieses Planeten. Also dieser Graben, in dem das Tote Meer liegt und Jesus wird dort getauft, wo der Jordan dann ins Tote Meer im Norden einmündet. Dann kommt dieses Tote Meer eben. Dort ist diese originale Taufstelle, übrigens von jordanischer Seite eben am besten zu befahren. Ich war schon oft dort. Es gibt auch einige unechte Taufstellen, die man, oder eine andere unechte Taufstelle oben am Norden von See von Tiberias, die man zeigt. Ist egal, Hauptsache Jordan. Und dort eben an diesem tiefsten Punkt der Erde steigt der Sohn Gottes noch einmal jetzt eben in den Jordan hinab, um eben diese Einladung zur Buße, die Johannes ausgesprochen hat, jetzt eben zu verifizieren. Aber Johannes wird zu ihm sagen, seht, ja, also da ist ein Größerer, ich bin nicht wert, ihm die Schuhriemen zu lösen. Und er wird von ihm sagen, das ist das Lamm Gottes. Das nimmt die Sünde der Welt hinweg. Ihr seid hier, um euch selbst eben von unseren Sünden durch Distanzierung reinigen zu lassen. Aber da ist das Lamm Gottes, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also hier kommt einer, der von Gott her etwas Sündenvergebendes setzt, wofür diese Taufbereitschaft nur die Vorbereitung ist.
Im Unterschied zur Bußtaufe des Johannes wird bei der Taufe als eines der sieben Sakramente sind wir getauft worden auf den Namen unseres Herrn Jesus Christus, also im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und unsere Taufe als eines der sieben Sakramente ist eben nicht nur die Rettung vor einem kommenden Gericht, sondern lässt uns jetzt schon teilhaben am göttlichen Leben. Gott kommt in unser Herz, die Erbsünde wird getilgt und wir werden in die Kirche eingegliedert, die Gemeinschaft der Gläubigen.
Also auch wenn die Johannestaufe nur eine Bußtaufe war, aber das Fest der Taufe des Herrn ist die beste Gelegenheit, über die Taufe zu predigen. Ja? Weil was an Jesus geschieht, was er an sich vollziehen lässt, das deutet exemplarisch das aus, was an uns bei der Taufe geschehen ist. Siehe, mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Was ist deine Taufe, wenn du getauft worden bist? In den ersten 400 Jahren ist untergetaucht worden, erst später hat man dann bloß übergossen. Bei den Erwachsenentaufen, die wir jetzt so zahlreich haben, ja, in der katholischen Kirche, in Frankreich, in England, in den Vereinigten Staaten, also da gehen manche wieder zurück und stellen Becken in der Kirche auf und tauchen richtig unter. Ja, super, ja, gibt's lustige Bilder dazu, sehr schön und sehr eindrucksvoll. Also auf jeden Fall, wir sind eingetaucht in das Leben des dreifaltigen Gottes. Dadurch sind wir offenbar als Kinder Gottes, wie Paulus schreibt. Der Heilige Geist, der in Gestalt einer Taube hier irgendwie da in den Schilderungen da eine Rolle spielt, das ist die Verbindung, der Bund mit Gott, die Beziehung zu Gott, der ist auch da. Wir sind in einer Beziehung zu Gott, wir sind Kinder Gottes, wir dürfen zu ihm aber Vater sagen, so wie Jesus das selbst gemacht hat, weil wir Söhne bzw. Töchter im Sohn sind. Also die Taufe ist das Mega-Sakrament schlechthin, das Sakrament aller Sakramente, die Tür auch zu den anderen Sakramenten, denn durch die Taufe beginnt dein Leben im dreifaltigen Gott. Du wirst dir eingetaucht in den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes mit deinem konkreten Namen, Christine, Josef, ich taufe dich und so weiter, wirst du eingetaucht. Und von diesem Augenblick bist du Christus, bist mit dem Vater durch den Heiligen Geist verbunden und darfst zu ihm sagen, Vater unser.
Liebe gelehrte Brüder in Christus, begeht ein Katholik, der die Kirche verlässt und sich bei einer sogenannten charismatischen Gemeinde nochmals taufen lässt, die Sünde wieder den Heiligen Geist, ihnen beiden alles, alle guten Gaben des Heiligen Geistes bei allen ihren Antworten mit herzlichem Dank.
Also wenn das eine charismatische Gemeinschaft in der katholischen Kirche ist, dann machen die das sicher also im Bewusstsein, dass es sich um eine Tauferneuerung handelt und nicht um eine eigentliche Taufe. Aber es gibt Freikirchen, wo dann diese zweite Taufe, auch wenn jemand schon als Kind getauft worden ist, als die eigentliche Taufe gesehen wird. Und das geht nicht. Ja, also das ist eine, im Glaubensbekenntnis von Nicea und Konstantinopel heißt es ausdrücklich, Confitio unum baptismum in remissionem peccatorum. Ich bekenne die eine Taufe. Also es gibt nur eine Taufe, sie kann nicht wiederholt werden. Einmal getauft ist immer getauft und deshalb ist es auch ein sündiges Misstrauen gegenüber der Wirkung eines Sakramentes, wenn ich dann jetzt eben meine, die Kindestaufe sei nichts und jetzt erst als Erwachsener. Also das geht nicht. Aber eben jetzt Tauferneuerung, also am Jordan kann man das ja erleben, da kommen vor allem die Orthodoxen, die dann untertauchen. Das sind Erneuerungen der Taufe und ich würde mir dringend wünschen, dass wir in der katholischen Kirche da erfindungsreicher sind. Sakramentalien können wir in Hülle und Fülle erfinden, wenn sie eben jetzt nicht, wenn sie analog sind zu den Sakramenten und mit diesen nicht in Konkurrenz stehen. Also das ist doch, ich habe so viele junge Leute, die eben Taufschein-Christen waren oder sogar als getaufte Atheisten. Die kommen dann neu zum Glauben und wir haben kein Zeichen, um das jetzt eben auszudrücken, dass sie jetzt im Glauben starten möchten. Und wir würden es dringend jetzt eben brauchen. Also ich würde mir das wünschen, dass man so eine sakramentalische Form jetzt eben, also der Tauferneuerung jetzt eben ein bisschen ausdrucksstärker gewinnen. Wir haben es ja, indem wir zum Beispiel am Sonntag gibt es die Möglichkeit des Taufgedächtnisses und dann wird man mit Weihrauch besprengt. Ja. Entschuldigung, nicht mit Weihrauch. Mit Weihwasser besprengt, das ja Taufwasser ist, dann wird man mit dem Weihwasser jetzt eben besprengt. Das ist ja Tauferneuerung. Aber diesen Ritus könnten wir jederzeit auch so machen, dass man da so richtig die Leute untertaucht, ja, wenn die wirklich eine große Lebensbekehrung haben, damit sie das auch ausdrücken. Ich möchte jetzt als Christ leben. Also so ein Sakramentalie, ja, könnten wir jederzeit erfinden. Ich würde mir sehr wünschen.
Aber Fakt ist, wir Katholiken kennen keine Wiedertaufe. Ja. Die ist für uns sinn- und nutzlos, weil einmal getauft, immer getauft. Und selbst wenn jemand austritt aus der katholischen Kirche, bleibt die Taufe als ein unauslöschliches Merkmal.
Genau. Also einen Anabaptismus gibt es nicht. Das ist eine Wiedertaufe. Wie gesagt, das wäre eine Form von Blasphemie, also Misstrauen gegenüber des Sakramentes, weil im Sakrament wirkt Christus selber. Dadurch würde ich sagen, also ich glaube nicht wirklich, dass du damals bei der Taufe gewirkt hast, Christus. Ja, das wäre eine Infragestellung seiner Gnadenwirkung, deshalb nicht. Aber eben, wie gesagt, sakramentalisch, wir haben das, Besprengung durch Weihwasser, eine Tauferneuerung oder in Osternacht, ja, also das ist ja ganz programmatisch, die Osternacht, das war in der alten Kirche der einzige Tag, an dem wirklich getauft worden ist, durch Untertauchen. Und in der Osternacht wird eben bei uns allen in unseren Kirchen wird die Taufe erneuert, konstitutiver Teil jetzt eben der Osternachtsliturgie. Aber dort eben haben wir auch nur die Besprengung mit Weihwasser. Und wie gesagt, also für solche Fälle, wie es in also wenn es katholische, charismatische Gemeinschaften sind, die wissen sicher, dass es keine Wiedertaufe gibt, Da kann es vielleicht solche Formen auch geben durch Untertauchen. Wirklich, wenn Leute, die im Atheismus waren, obwohl sie getauft waren, die in der Esoterik waren, im Satanismus, wir haben solche Leute. Ja. Und da braucht es so starke Zeichen, ja, also wo man dann wirklich auch nach außen zeigt, ja, und auch wo eine Gnadenwirksamkeit durch das Gebet der Gemeinde und so weiter jetzt eben verbunden ist. Also da könnte man sich wirklich überlegen, ob man nicht sowas erfindet, jetzt in Gemeinschaften, wo dann jemand richtig untergetaucht wird und sagt, also damit möchte ich jetzt mein Leben neu beginnen. In den freikirchlichen Gemeinschaften wird das praktiziert. Allerdings dort, wie du gesagt hast, weiß man nicht ganz, also ob das nicht eine Kritik an der eigentlichen Taufe ist, dann wäre es wieder schief. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig ausgedrückt habe, aber ich würde mir so eine sakramentalische Zeichenhaftigkeit der Tauferneuerung in einer stärkeren Weise wünschen, als bloß durch die Besprengung.
Es gibt ja dieses Taufversprechen in der Osternacht oder die Erneuerung des Taufversprechens in der Osternacht, hast du jetzt schon wiederholt darauf hingewiesen. Das geht, wir erneuern die Absage an den Satan und dass wir Jesus Christus, unserem Herrn, in der katholischen Kirche dienen wollen. Das geht ja dann so. Die Frage, widersagt er dem Satan? Die Antwort ist immer, ich widersage, glaubt er an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich glaube. Glaubt er an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Ich glaube. Wird es nicht einfach reichen, wenn wir uns angewöhnen würden, dieses Taufversprechen einfach öfters zu erneuern, als nur in der Osternacht?
Ist immer die Gefahr nicht, also der Gewöhnung. Aber an und für sich ist es jeden Sonntag möglich. Also die Ausgestaltung, indem man die Gemeinde befragt und so weiter, die ist durchaus möglich. Nicht, also nicht bloß Segnung von Weihwasser und Besprengung. Mir ist noch was Lustiges eingefallen, also in Afrika, in Kibeo, wo die Mutter Gottes erschienen ist in Ruanda, durfte ich an einer Messe teilnehmen, die der Innsbrucker Bischof Hermann Blättler gefeiert hat. Und man muss einfach wissen, also im Süden, auch schon in Europa, auch in Italien, sind diese Weihwassersprengel, bei uns sind das so eiserne mit einer Kugel und da ist Schaumstoff drinnen und der saugt dann das Wasser auf und dann mit diesem Aspergil heißt es, also mit diesem Besprengen an die Gläubigen, da kommen halt ein paar Tropfen raus. Also in Afrika hat man so einen Globesen, wenn ich das mal so sagen darf, also mit so einer Bürste oben und da wird ordentlich gewaschelt, ja. Und der Bischof Glättler hat sich da in Kibeo, also die wollen das auch, ja. Das ist natürlich auch wärmer, also dann wird richtig geduscht und geflatscht, ja, und so weiter und so fort mit Wasser. Also das ist dann richtig ordentlich sakramentalisch, eine Tauferneuerung, weil das Wasser eben wichtig ist als Materia Remota, weil Wasser steht für Leben und Erneuerung und für Reinigung. Und der Wille hineinzugehen in den dreifaltigen Gott schließt immer ein, dass ich bereit bin, mich von ihm, von meinen Sünden reinigen zu lassen.
Wir kennen ja in der katholischen Kirche auch das Asperges, also das Austeilen vom Weihwasser vor der heiligen Messe. Viele kennen das nur noch aus der Osternacht dann mit Taufwasser. Früher war es ja mehr so eine Tauferinnerung. Heute kann man das Asperges machen anstelle des Bußaktes.
Genau.
Vielleicht wäre das auch ein guter Tipp, das mehr einzubauen in unsere Liturgie und hier wieder einzuführen, um das Taufversprechen auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu erneuern.
Ist bei uns Zisterzienser einen Heiligen als jeden Sonntag. Wir haben ja bei den anderen Messen 6 Tage lang haben wir das Confiteor und die Bußakte, die vorgesehen sind. Aber am Sonntag ist immer Tauferneuerung. Und da kommen wir Mönche dann nach der Segnung des Taufwassers vor und vor der Altarstufe verneigen wir uns paarweise und der Priester sprengt dann ordentlich drauf jetzt eben nicht. Und dann werden die Gläubigen besprengt in der ganzen Kirche. Da ziehen 3 Mitbrüder mit dem Aspergil herum, weil die Abteikirche ist groß, damit nur ja alle Weihwasser abbekommen. Nicht so stark wie in Afrika, wie ich gerade geschildert habe, aber doch auch. Also das wäre auch eine Einladung an alle Priester, die jetzt zuschauen. Macht's doch mal alle 2 Monate oder einmal im Monat eine Tauferneuerung am Sonntag, statt jetzt eben des Bußaktes. Das ist belebend. Darf ich wieder was Lustiges erzählen? Bei einer Firmung, die ich am Rand von Wien spenden durfte, es war Sommer, ja, und dort gab es eben auch tatsächlich also so eine, also ich sage jetzt despektierlich Klobürste, also das war halt, wo wirklich viel, und ich bin durchgezogen dort, der Pfarrer hat sich das gewünscht, habe dort besprengt, Und wie wenig das im gläubigen Volk einfach da ist, habe ich da auch bemerkt. Da stand dann eine Wienerin hinten, ja, und die hat ein bisschen was abbekommen. Also ich habe gesehen, das war nicht allzu viel. Aber die hat dann laut, hat die dann gesagt während der Liturgie, was fällt dem ein? Der spritzt mit einfach mit Wasser voll. Ja. Also so mit dem Grundton der wienerischen Empörung und so weiter und so fort. Weil die eben diesen Ritus nicht gewusst hat, wie es viele eben nicht mehr wissen. Es geht um die Erneuerung des Grundlegendsten, das uns geschenkt worden ist, nämlich die Reinigung von Sünden hinein in die Gotteskindschaft durch die Taufe.
Pater Karl, wir haben ja auch einen Weihwasserkessel am Eingang der Kirche. Auch hier geht es ja letztlich um eine kleine Form von Tauferneuerung.
Ja, das ist eben sehr wichtig. Also das Weihwasser, da gibt es jetzt übrigens nach Corona, hat man ja verschiedene Dinge da auch erfunden, dass man das so runterlässt und so weiter aus verschiedenen hygienischen Gründen. Aber das Weihwasser ist einfach wirklich wichtig, weil ich beim Betreten einer Kirche, durch die Taufe bin ich eingetreten in die Gemeinschaft der Kirche. Das Wort Kirche hat eine Doppelbedeutung. Gemeinschaft der Kirche. Ich gehöre zum Kyrios, zu Christus. Und die Kirche als Gebäude stellt auch Christus dar. Ja, also das heißt, wenn ich die Kirche als Gebäude betrete, erinnere ich damit, dass ich in die Kirche als Gemeinschaft eingetreten bin und eigentlich nur deshalb eintreten kann, darf, weil ich zu dieser Gemeinschaft gehöre. Und da nehme ich dann eben das Weihwasser, erneuere die Taufe, indem ich die Trinitätsformel sage, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, bekreuzige mich mit diesem Wasser, in das ich eingetaucht bin, und erneuere auf diese Weise meine Taufe. Wenn ich das bewusst mache, sagt uns die Kirche, werden mir lästliche Sünden vergeben. Ja, und dann eben Kniebeuge Richtung Tabernakel, ich grüße Jesus in der Kirche. Also das ist ein sehr schöner Ritus, der uns vorbereitet, jetzt eben zum Gottesdienst vor den Herrn hinzutreten, indem ich die Taufe, die ja meinen Eintritt in die Gemeinschaft der Kirche signalisiert, erneuere.
In meiner Familie war es auch so, da gab es immer einen Weihwasserkessel zu Hause. Wenn man das Haus verlassen hat, hat man sich auch bekreuzigt. Und egal, wie alt ich dann war, wenn ich von zu Hause weggegangen bin, mein Vater oder meine Mutter, haben wir immer das Kreuzzeichen mit dem Weihwasser auf die Stirn gezeichnet. Auch das wäre wieder ein schöner Brauch, das einzuführen in den Familien.
Also ich wundere mich immer, weil zum Beispiel, wenn ich so am Wallfahrtsorten bin, auch Medjugorje oder Altötting und so weiter, oder Mariazell, also es gibt überall diese Weihwasserkessel zu kaufen, ja, aber in den Wohnungen sieht man es leider immer weniger. Möchte ich euch sehr empfehlen, Weihwasserkessel an den Wohnungseingang und dann, wenn man rausgeht, wenn man reinkommt und so weiter, sich bekreuzigen, schon das Bekreuzigen auch, ja, mit einem sakramentalischen Zeichen, bis das Weihwasser ist, bringt Segen. Je bewusster es gemacht wird, desto besser natürlich. Es gehört aber eigentlich auch zu einer Form der christlichen Kultur, die nicht weiter aussterben sollte.
Und wenn dann so die Kinder aus dem Haus gehen und die Eltern segnen diese Kinder mit Weihwasser, dann haben sie immer auch das Bewusstsein, ich lasse jetzt mein Kind da raus mit und unter dem Segen Gottes. Das ist ja auch rein psychologisch schon was ganz Schönes.
Das hatten wir nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Aber wir haben am Abend immer von den Eltern vorm Schlafengehen haben wir ein Kreuzzeichen auf die Stirne bekommen, wenn wir schon im Bett waren. Da waren sie froh, dass wir endlich eine Ruhe gegeben haben. Weihwasserkessel ist gehangen, wir hatten das nicht. Für mich war es aber dann sehr schön, nach meiner Priesterweihe, bei meiner Primiz, die da weggezogen sind vom Elternhaus, bin ich niedergekniet dann vor Mama und Papa und die haben mir dann den Segen gegeben. Und dann ging es eben los zur ersten Heiligen Messe in meiner Heimatgemeinde, in der Kirche, in der ich auch getauft worden bin. Also das ist sehr schön. Thomas, vielleicht machen wir eine Sendung drüber. Man müsste überhaupt diese ganzen Sakramentalien, die müsste man mehr wieder ins Leben holen. Wir müssen wieder eine christliche Kultur entwickeln. Und da gibt's in der Vergangenheit echte Schätze, die ein bisschen abgesunken sind. Die müssen wir dringend wieder beleben. Und das Weihwasser, der Weihwasserkessel, das sich bekreuzigen mit Weihwasser, die Kinder segnen mit Weihwasser, ist ein wichtiges sakramentalisches Element für die Erneuerung der Kirche.
Pater Karl, viele nehmen ja dann, wenn sie Weihwasser zu Hause haben, entweder das Osterwasser mit oder das Dreikönigswasser. Pater Karl, warum haben diese beiden Wasserweihen gerade für fromme Katholiken so eine große Bedeutung?
Also ich
nochmal eine andere Frage, was ist der Unterschied zwischen Osterwasser und drei Königswasser aus theologischer Sicht?
Keiner. So keiner. Es hat zwei Tauft, also erst gab es nur einen Tauftermin, das war der Tauftermin eben in der Osternacht, und dann kommt ab dem 4., 5. Jahrhundert gibt es den 6. Jänner als zweiten Tauftermin. Dann ist aber sehr schnell alles durchgetauft und dann lässt man die Kinder taufen und dann wird irgendwann getauft an den Sonntagen und so weiter. Aber diese Feste, eben Osternacht und dann eben drei Könige, Epiphanie, das waren die Tauftermine. Von daher auch ist diese Segnung von Wasser an diesen Terminen besonders ins Gedächtnis der Gläubigen eingegangen. Und da, also das ist der liturgiewissenschaftliche Hintergrund. Ich hoffe, dass ich mich da nicht verhaut habe. Ich bin kein Liturgiewissenschaftler. Sakramententheologisch ist überhaupt kein Unterschied, ob du das Weihwasser so segnest, es kommen ja oft Leute mit einem Fläschchen und dann segne ich als Priester das so, oder ob das feierlich in der Kirche gesegnet wird. Das ist, Entschuldigung, wenn ich euch da ein bisschen enttäusche. Das macht keinen Unterschied. So wie ich damals in der Corona-Zeit, da habe ich einmal bei einer Mittagsmesse gesagt vor Ostern, also jetzt bitte das Weihwasser wegschütten, weil in der Osternacht wird das neu geweiht. Und da gab es große Aufregung. Aber Weihwasser kann da nicht ungültig werden oder sonst irgendetwas. Liebe Leute, das sind Sakramentalien, deren Wirksamkeit nicht aus dem Materiellen kommt, ja, sondern aus der Segnung, die die Kirche gibt und die deshalb eben jetzt durch die subjektive Anwendung durch den Gläubigen die Frömmigkeit des Spenders und den Gnadenschatz der Kirche weckt. Das sind keine magischen Gegenstände. Und Wasser, das in der Osternacht geweiht ist, hat diese Besonderheit, dass es in der Osternacht geweiht worden ist, aber die Wirksamkeit entfaltet es durch deine gläubige Anwendung, genauso wie jetzt eben jede andere Form von gesegnetem Wasser, zu dem wir immer Weihwasser sagen, obwohl es sich um ein gesegnetes Wasser jetzt eben handelt. Also ich muss euch da als Dogmatiker ein bisschen enttäuschen. Ja. Also diese Dinge haben keine graduelle Abstufung, die kommt aus der Wirksamkeit und da seid ihr verantwortlich. Das hängt von eurer Frömmigkeit ab, mit denen ihr dieses gesegnete Wasser, dieses Weihwasser verwendet.
Pater Carsten, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich noch um ein Gebet und den Segen.
Wir danken dir, allmächtiger Gott, dass wir auf deinen Namen getauft sind. Wir danken dir, dass über jeder und jeden von uns der Himmel offen steht und du zu uns sagst, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Gib, dass wir uns des Namens Christus, den wir seit der Taufe tragen, als würdig erweisen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Amen. Pater Karl, nochmal herzlichen Dank. Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein, für Ihr Interesse an dieser Stunde der Seelsorge. Möge die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.